Seit Beginn der Menschheitsgeschichte und so auch jetzt geht ein Schrei durch unsere Welt und das ist der Schrei nach Barmherzigkeit. Das ist der Schrei der Leidenden, der Gequälten, das ist der Schrei derer, über die ein Krieg hereingebrochen ist. Das ist der Schrei derer, die durch eigenes Versagen, wie durch tragische Umstände, in eine unbarmherzige Situation geraten sind. Das ist auch der Schrei derjenigen, die sich aus eigener Kraft nicht mehr aus ihrer Situation befreien können. Und dieser Schrei kommt in unseren Tagen aus der Ukraine, aus Gaza, dem Sudan, der kommt aus allen Orten unserer Welt, auch aus dem eigenen. Und wenn wir die Haustür aufmachen, dann hören wir ihn und manchmal hören wir ihn auch innen drin, in der eigenen Familie. Vor 2 Wochen bin ich bei einem Apotheker bei uns in Remels und treffe auf eine mir bekannte Frau und sie sagt, nach dem Einkauf würde ich ganz gerne noch mit dir reden. Und dann erzählt sie mir, mein Mann leidet an unheilbarem Krebs und möchte gern mit dir sprechen. Der Schrei der Gerechtigkeit und der Barmherzigkeit richtet sich an Gott und von dort kommt er zurück zu uns. In dem ersten Satz unseres heutigen Predigttextes, der geht: Seid barmherzig, wie euer Vater im Himmel barmherzig ist. Und das ist der Weg der Imitatio Dei, der Imitatio Christi, also der Nachahmung, der Weg dessen, den Gott selbst gegangen ist. Barmherzigkeit ist der Weg Gottes. Aber es ist auch so, dass die Barmherzigkeit uns gleichsam in den Gliedern steckt, in den Genen. Sollten wir einmal, was ich nicht hoffe, aber sollten wir einmal und dann auch zu Recht vor einem Gericht stehen und das Urteil erwarten, dann hoffen wir natürlich, dass der Richter barmherzig mit uns ist. Sollten wir wegen anhaltender und schwerwiegender Beschwerden von unserem Arzt eine unheilvolle Diagnose hören, dann hoffen wir, dass er sie uns barmherzig mitteilt. Und sollten wir einen Unfall erlitten haben und von allein nicht wieder auf die Füße kommen, dann denken wir und hoffen darauf, dass jemand uns barmherzig ist und uns hilft. Und sollten wir in das Alter gekommen sein, in dem wir auf Hilfe und Fürsorge anderer angewiesen sind, dann bitten wir dabei um Barmherzigkeit. Kennen Sie die Bozen-Krimis? Nee, ne? Oder doch? Donnerstagsabends? Ist auch egal. Also jedenfalls sagt in einem Bozenkrimi die leitende Kommissarin zu einem Mann, der ja, durch eigenes Verschulden in eine missliche Situation gekommen ist, dann sagt sie ihm, sie werden verstehen, dass mein Mitleid sich in Grenzen hält. Sie werden verstehen, dass mein Mitleid sich in Grenzen hält. Ja, natürlich. Wenn jemand durch eigenes Verschulden in eine Misere geraten ist, dann haben wir nicht so viel Mitleid, aber doch ein bisschen. Aber wir spüren das manchmal sogar körperlich, wenn vor uns einer unglücklich fällt und verunglückt und sich verletzt. Vor einiger Zeit, das ist schon wieder ein bisschen her, da gab es ja diese Club-WM, wer Fußballfan ist, hat vielleicht mal geguckt. Da gab es das Spiel zwischen Bayern, München und Paris und da ist der Torwart Donnarumma so auf Musiala zugesaust, dass der schwer verletzt wurde und, der Fuß stand quer, also nicht normal und das konnte man einfach nicht mehr angucken. Das hat man auch schnell ausgeblendet. Sowas hält man gar nicht aus. Aber das, was anderen passiert, das kann uns auch selbst ereilen. Wir stehen nicht außerhalb der Gefahr, in eine unbarmherzige Situation zu geraten. Und dieses Wissen, dass uns das selbst so treffen kann, das steckt in unseren Genen. Ich selbst könnte da jetzt liegen, statt seiner oder statt ihrer. Ich selber könnte diese Diagnose erhalten, die er bekommen hat. Und dann ist es auch wichtig, die Barmherzigkeit von dem flüchtigen Gefühl des Mitgefühls zu unterscheiden. Ich weiß nicht, ob es Ihnen so geht, aber mir geht es manchmal so, dann sitze ich vor dem Fernseher, gucke Bilder aus Gaza, gucke Bilder aus der Ukraine oder sonst wo irgendwo und kann gar nicht hingucken, weil das Mitgefühl so groß ist. Aber dann werden die Bilder ausgeblendet und dann kommt zum Beispiel der Bozenkrimi und dann ist alles wieder weg. Das ist wirklich ein flüchtiges Gefühl, das hat nichts mit Barmherzigkeit zu tun. Barmherzigkeit, also wirkliche Barmherzigkeit, ist anders. Und Barmherzigkeit heißt lateinisch sehr schön Misericordias. Und das ist zusammengesetzt aus den Worten Misera, was Elend bedeutet, und dem Begriff Cor, was man im Lateinischen, aus dem Lateinischen mit Herz übersetzt. Und es gibt eine richtig gelungene Definition des großen Theologen und Philosophen des 13. Jahrhunderts, Thomas von Aquin, der schreibt, wenn einem im Herzen, also im Chor, Elend, Miserum ist, wegen des Elends, der Misera eines anderen, und wenn man dann diesem Elend des anderen so gut es geht abhelfen will, dann ist das Misericordias. Das ist, wenn ich durch das Leid eines anderen Menschen so tief im Herzen bewegt bin, dass ich zur Tat schreite, helfe, jedenfalls versuche zu helfen. Und wenn ich das nicht mehr kann, weil es medizinisch keine Hilfe mehr gibt, dann doch diesen Menschen auf seinem letzten Weg begleite. Und das ist natürlich auch nicht so einfach, weil man sich bei dieser Begleitung eines Menschen, der auf sein Ende zugeht, mit dem eigenen Ende auseinandersetzen muss und hoffentlich ein wenig Hoffnung transportieren kann, die man selber hat. Noch einmal, die Misericordia, die Barmherzigkeit, die kostet uns immer etwas. Die ist nicht umsonst, die kostet etwas. Selbst wenn ich jetzt einem Menschen, der vor mir verunfallt ist, helfe, kostet es mich das, dass ich mein geplantes Vorhaben unterbreche und jetzt zur Tat schreite. Sie kennen mich jetzt schon ein bisschen. Ich weiß gar nicht, wie lange bin ich eigentlich schon hier? Also keine Ahnung. Ungefähr 2 Jahre oder so, ne? Ja. Aber Sie ahnen vielleicht, dass für mich das Herzstück des Gottesdienstes die Predigt ist. Da lege ich immer sehr viel Wert drauf und das muss auch, wenn ich eine Predigt höre, muss das auch passen. Dann erwarte ich, dass derjenige, der da vorne steht, den biblischen Text so auslegt, dass bei mir etwas angeregt wird, ich ins Denken komme oder getröstet bin oder im Glauben gefestigt bin. Ich sitze also in einer Kirche und höre von der Kanzel den Satz, Gott ist nicht gerecht, Gott ist barmherzig. Gott ist nicht gerecht, Gott ist barmherzig. Und da war ich sofort getriggert. Da war der Rest der Predigt für mich gelaufen, weil ich gesagt habe, mir gedacht und gesagt habe, dieser Satz, der stimmt einfach nicht. Der kann gar nicht stimmen, weil man Gerechtigkeit nicht gegen Barmherzigkeit ausspielen darf. Weil Barmherzigkeit ohne Gerechtigkeit, das wäre Beliebigkeit. Und das würde bedeuten, dass die dunklen Taten der Unbarmherzigkeit oder ihre Unbarmherzigkeit verlieren und dass es vollkommen gleichgültig ist, ob einer gerecht lebt oder ungerecht lebt. Und das kann nicht sein. Eine solche Barmherzigkeit, die an der Gerechtigkeit vorbeigeht, wäre Belohnung für alle Täter, die sich ihrer Verantwortung entziehen, suchen. Und es wäre auch eine Verhöhnung der Opfer. Und ich finde, auf einen so beliebig barmherzigen Gott, der sozusagen die Gnade billig von sich schleudert, auf den können wir getröstet verzichten. Es gibt einfach keine Barmherzigkeit ohne Gerechtigkeit. Aber Gerechtigkeit ohne Barmherzigkeit, das wäre auch Hartherzigkeit. Und es gibt in der Bibel einfach, ob das jetzt die hebräische oder die griechische Bibel ist, das ist vollkommen wurscht. Es gibt so viele Stellen, die davon sprechen, dass Gott gerecht ist. Die können nicht alle fehlgehen. Und einen anderen als einen gerechten Gott will ich mir auch nicht vorstellen. Die Verbrechen der Nazis, die Shoah, die Ermordung, die systematische Ermordung der Juden hat viele Menschen emotional nach dem Krieg aufgerührt und alle haben gesagt, sowas darf uns nie wieder passieren. Und es gibt oder gab einen jüdischen Philosophen an der Frankfurter Schule, Max Horkheimer, der ist überzeugter Atheist, da kann mit Gott überhaupt nichts anfangen, aber der sagt, es muss so etwas geben wie ein Weltgericht, wo es gerecht zugeht. Es muss so etwas geben wie ein Weltgericht, weil wenn es das nicht gäbe, dann würde im Tod noch der Täter über das Opfer triumphieren. Und das kann nicht sein. Und weil ich mir ein Weltgericht ohne Richter nicht vorstellen kann, der Gericht gerecht richtet, kann das einfach nicht gehen, das ist nicht logisch. Es muss jemanden geben, der die Täter nach ihren Taten gerecht verurteilt und der die Opfer in Barmherzigkeit entschädigt. Und sich im Namen der Barmherzigkeit über die Gerechtigkeit einfach hinwegzusetzen, das wäre in meinen Augen fatal. Also eigentlich habe ich gedacht, als ich so diese Predigt hörte, jetzt müsste jemand aufstehen und sagen, nee, Pastor, das passt also überhaupt nicht. Aber es spricht jetzt nicht unbedingt für die mündige Gemeinde, dass keiner aufgestanden ist. Aber vielleicht, ich war ja nicht dabei, hat am Ausgang der eine oder andere gesagt, also das, was Sie da vom Stapel gelassen haben, das war aber wirklich stapelig, also das passt nicht. Wir denken noch ein bisschen nach über die Barmherzigkeit. Ich finde nämlich, also durch das war natürlich dieses Gute, das Gute bei diesem Satz, Gott ist nicht gerecht und barmherzig, dass ich da intensiv drüber nachgedacht habe und dann gedacht habe, die Barmherzigkeit der Misericordias hat einen doppelten Klang, weil sie klingt einmal nach Mitleid und das hat mit Gerechtigkeit wenig gemein und sie klingt aber zweitens nach Gnade und dann hat sie aber mit Gerechtigkeit viel zu tun. Ich kann zwar formulieren, ich werde einem Menschen in seinem Elend nur gerecht, wenn ich ihm barmherzig bin, dann meint gerecht, dass es zu einem Menschen gehört, dass er nicht in seiner miserablen Lage verharren muss. Das ist aber etwas anders, als wenn ein Mensch für seine Tat zu Recht verurteilt ist, aber seine Tat bereut und sein Opfer um Vergebung bittet und wenn der Richter ihm dann gnädig barmherzig ist. Und dann müssen wir registrieren in unserem Nachdenken über Gott, dass Gott nicht jemand ist, der weder von Gerechtigkeit noch von Barmherzigkeit abhängig ist. Er muss nicht. Er muss nicht gerecht sein und er muss auch nicht barmherzig sein. Er muss sich nicht nach einem Muss richten. Gott ist Gott, weil er sich frei bedient. Und dann müssen wir zweitens feststellen, dass Gott kein leidenschaftsloser Weltenschöpfer ist und er ist ganz bestimmt nicht der alte Mann, der mit langem Bart auf irgendeiner dusseligen Wolke sitzt und von Engeleinen sich musizieren lässt und dem die Mitmenschen vollkommen gleichgültig sind. Unser Gott, der Gott, an dem die Christen glauben, der ist anders. Das ist ein leidenschaftlich gerechter und ein leidenschaftlich barmherziger Gott. Und um das zu demonstrieren, nehme ich einfach mal die berühmteste Bibelstelle aus der hebräischen Bibel, Exodus 3, in der Gott Mose anspricht und ihn in seinen Dienst ruft, und zwar so. Der Herr sprach, ich habe das Elend meines Volkes in Ägypten gesehen und ihre laute Klage über ihre Antreiber habe ich gehört. Ich kenne ihr Leid. Und dann sagt Mose zu Gott, gut, ich werde also zu den Israeliten kommen und ihnen sagen, der Gott eurer Väter hat mich zu euch gesandt. Dann werden sie mich fragen, wie heißt er denn? Was soll ich ihnen denn sagen? Und da antwortete Gott dem Mose, ich bin der, der ich bin. Und er fuhr fort, so sollst du zu den Israeliten sagen, ich bin da. der Ich bin da, hat mich zu euch gesandt. Und man kann dieses hebräische Haya auch so übersetzen, dass man sagt, Gott sagt, ich bin für dich da. Ich bin der Gott, der für dich da ist. Und am intensivsten überhaupt ist Gott natürlich in seinem Sohn Jesus Christus für uns da. Und wenn wir etwas ganz gewiss und überzeugt über ihn sagen können, dann dieses, dass Jesus ein Herz für die Elenden hat. Jesus lebt, Misericordias. Ich könnte sogar formulieren, Jesus ist der Angriff Gottes auf jede elende Situation, auf die Misera, in die Menschen geraten können. Jesus ist die Speerspitze der Barmherzigkeit Gottes, Gottes Antwort auf den Schrei nach Barmherzigkeit. Und wenn Sie die Bibel lesen, das Evangelium lesen, und dann lesen, wie Jesus einen Menschen in einer elenden Lage sieht, dann, ja, das können Sie jetzt nicht wissen, aber ich weiß das, dann verwendet das Evangelium das griechische Wort splanizestai. Und das sagt, dass sich in seinen Organen etwas regt. Das Mitgefühl eines Jesus regt sich in dem Organ. Und das zeichnet sich durch Sympathie und durch Mitgefühl aus. Man könnte sozusagen sagen, aber das kennen wir ja auch selber, das Elend eines anderen Menschen macht Jesus körperliche Schmerzen. So sehr bewegt ihn das. Und das ist mehr als Mitgefühl, wenn wir vor dem Fernseher sehen und die Bilder sehen, vor dem Fernseher sitzen und die Bilder sehen. Aber Jesus Christus, diese Speerspitze der Barmherzigkeit Gottes, die muss ja ans Kreuz, die muss ja selber leiden. Der fällt selber unter die Miserie. Und dies, damit diese Miserie Gottes unser Herz, unser Chor erreicht und erweicht und dass es uns aufschließt für die Barmherzigkeit Gottes, die in Gerechtigkeit gründet. Die Barmherzigkeit, die Gott lebt, in seinem Sohn Jesus Christus lebt, die hat Gott seinen Sohn gekostet, den einen und einzigen, und darum ist seine Barmherzigkeit auch keine billige, sondern eine teuer erkaufte. Und die ist alles andere als beliebig. Und wir leben heute leicht mit einer Theologie, die die Liebe Gottes betont. Das ist ja auch okay, das ist ja auch richtig, da stehe ich auch dafür. Aber wenn diese Theologie der Liebe Gottes zu allem, was geschieht, Ja und Amen sagt, dann stimmt sie vorne nicht und dann stimmt sie hinten nicht. Und dann übersieht sie, dass Jesus für die Liebe in den Tod gegangen ist. Und dass er gegen alles steht, was die Menschen ins Leiden bringt. Und dass er gegen alles steht, was lieblos und gnadenlos ist. Und sein Kreuz, und unter diesem Kreuz stehen wir ja schließlich, sein Kreuz steht gegen alles, was das Leben schädigt. Und so gerecht müssen wir sein, indem wir das zur Sprache bringen. Und so gerecht müssen wir auch sein, dass wir gegen das Böse einstehend aufstehen. Seid barmherzig, wie es euer Vater auch ist. Seit Anbeginn der Menschheit und so auch in unseren Tagen ist der Schrei nach Barmherzigkeit in der Welt. Und wir sollen ihn hören, wir sollen für ihn einstehen und barmherzig sein. Und wie Thomas von Aquin schreibt, dem Elend abhelfen, so gut das eben geht und so gut es uns eben gelingt. Wir als die Kinder Gottes sind Gottes Weg, das Unbarmherzige zu benennen und dagegen aufzustehen und in Barmherzigkeit zu wandeln. Wir hier in Vierel, in Schwerinsdorf, in Neuvierel, in Remels, wo auch immer, sind die Antwort Gottes auf den Schrei nach Barmherzigkeit, der in der Welt ist. Wäre dem nicht so, dann könnte die Welt getrost, aber wirklich getrost auf uns verzichten. Aber worauf unsere Welt unter keinen Umständen verzichten kann, sind Menschen, die als Kinder Gottes die Barmherzigkeit Gottes leben und die sich als Speerspitze der Barmherzigkeit sehen und die alles Unbarmherzige deutlich zur Sprache bringen. Ich bin davon überzeugt, nicht unsere Glaubensinhalte, also alle dogmatischen Aussagen überzeugen, sondern was überzeugt, ist, dass wir in unseren Tagen als barmherzige Kirche Jesu Christi leben. Es sind mehr unsere Taten als unsere Worte. Ja. Amen.